Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallihallo, die Reptilien-Auffangstation Ghost Podcast. Ich bin Manuela Bauer und freue mich sehr, der Host dieser spannenden Reihe zu sein, zumal wir in Deutschland damit der einzig aktuelle Podcast zum Thema Reptilien sind. Der Mann, der sich wie kein zweiter mit exotischen Tieren, aber auch heimischen Bewohnern auskennt, der sitzt mir jetzt gegenüber, Fachtierarzt Dr. Markus Bauer. Hallo Markus.
Hallo und vielen Dank für die Blumen.
Du bist Sachverständiger für Reptilien und Leiter der Reptilienauffangstation in München. Hast du Lust? Gehen wir in eine Zeitkapsel mal zurück, so 2-3 Jahrzehnte, wie das alles so angefangen hat hier?
Ja, klar. Also angefangen hat alles im Grunde mit übrig gebliebenen Tieren. Wir hatten ja damals die Klinik für Fische und Reptilien unter Professor Hoffmann.
Du hast ja hier studiert
in der LMU. Genau, ich habe hier studiert und hier meine Doktorarbeit geschrieben, meine Praktika gemacht und bin immer im Haus geblieben. Aber zurück zu den Tieren. Damals gab es fast jeden Tag eine Sprechstunde für Reptilien und in den späten 80ern, frühen 90ern hat man ja noch völlig anders auf die Tiere geguckt. Das war eher so ein Accessoire für viele Leute. Und wir hatten nicht wenige Tierbesitzer, die gesagt haben, nö, die Behandlung ist mir zu teuer, ich schenke euch das Tier, könnt das ja einschläfern. Oder ich kann mich noch gut erinnern an eine Dame, die mit ihrem grünen Leguan kam und ihn eingeschläfert haben wollte, weil er den Hund angegriffen hat.
Was macht der Leguan in der Küche?
Naja, nicht in der Küche, aber das war damals gar nicht so unüblich, dass die Tiere Freilauf in der Wohnung hatten, was ihnen geschadet hat. Und wenn so ein Leguan-Männchen auf der Couch sitzt, das ist wie wenn ich meinen 80 Kilo Rottweiler auf die Couch lasse, dann muss ich fragen, ob ich da drauf darf. Und Leguane sind ziemliche Dominanzbolzen und deswegen haben die aufgrund der falschen Haltung auch mal Menschen angegriffen oder eben den Fifi.
Den Fifi, und was hast du mit dem gemacht?
Wir haben dann gesagt, okay, wir haben ein Berufsbild, dass man Tiere nicht tötet, wenn es nicht notwendig ist. Und deswegen haben wir die Tiere übernommen und haben einen neuen Besitzer gesucht. Das war relativ einfach damals, weil es waren ziemlich wenig Tiere. Und wir hatten ja einen riesen Kundenstamm. Wir wussten häufig genau, bei der Frau Huber ist der Leguan gestorben. Ich frage die, ob sie dem ein neues Zuhause gibt oder so.
Wo warten ihr damals? Welche Räumlichkeiten? Wo war das?
Wir waren mit der Sprechstunde. Im Grunde gibt es einen kleinen Raum, der von der Eingangshalle weggeht.
Das auch war, schon hier in der Kaufhausstraße?
Ja, das war das Sprechzimmer und einen Patientenstall hatten wir gar nicht. Das war so ein kleines, abgetrenntes Ding im Sprechzimmer. Das hat auch gereicht. Und irgendwann haben wir dann eben doch mehr Tiere gehabt und konnten dann so ein paar ehemalige Versuchstierställe, die wir jetzt auch noch nutzen, von der
übernehmen.
Uni kriegen und übernehmen und da eben die Tierhaltung mit anfangen. Und ziemlich schnell kam dann auch schon eine Großbeschlagnahme. Das waren 2.500 Rotwangen-Schmuckschildkrötenbabys.
Also wie viel?
2.500. das war damals völlig normal.
Wo kamen die denn her?
Naja, die wurden aus den USA importiert. Und was da der Hintergrund war, dass die beschlagnahmt worden sind, weiß ich gar nicht. Jedenfalls stand irgendwann die Zollfahndung da mit Kisten mit Schildkrötenbabys und ja.
Und dann hattet ihr eine Schildkrötenauffangstation.
Dann waren wir quasi offiziell Auffangstation, haben dann auch die ganzen Erlaubnisse natürlich beantragt. Aber das war überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Es war also winzig. Wir haben das ganz lang ehrenamtlich nebenher gemacht. Ich sehe mich noch mit einem Ehepaar, das uns sehr viel geholfen hat, in völlig dilettantischer Manier, weil zwei linke Hände beim Versuch, eine Ziegelmauer hochzuziehen, um Schildkröten besser einsperren zu können, also ihnen quasi ein fixes Gehege zu machen.
In einem Raum.
Dass die Mauer nicht lang gehalten hat, ist klar, weil ich eben handwerklich ein Volldepp bin. Und, aber wir hatten eigentlich immer Menschen, die uns geholfen haben. Wir hatten auch immer Hausmeister, die uns quasi in der Freizeit geholfen haben. Das ging recht lang ehrenamtlich und wuchs dann halt auch so immer mehr heran.
Das ging in den 80ern schon los, sagst du?
Ja, ja, späte 80er und dann eben bis in die späten 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre.
2001 war es offiziell dann?
Da haben wir den Förderverein gegründet. Da ging es einfach darum, wie kriegen wir die Kosten wieder rein, die wir quasi ausgeben für den Tierschutz. Wir wollten ja auch nicht der Uni auf der Tasche liegen. Und damals war das noch super schwierig, auch von der Behörde eine Bezahlung dafür zu kriegen, dass du deinen Job gemacht hast. Das musste man sich alles erst erkämpfen.
Und auch die Erfahrung. Also du warst ja wahrscheinlich auch einer der ersten Reptilienfachärzte. Wo hat man denn damals überhaupt das Know-how herbekommen?
Das war spannend. Also als ich studiert habe, gab es einmal im Monat 20 Minuten Reptilienkrankheiten. Die hat unser Chef damals gehalten. Unter anderem, weil hier im Haus ein Professor im Grunde in Deutschland mit der Reptilienmedizin angefangen hat. Herr Reichenbach-Klinke war das und somit gab es da so eine Tradition im Haus. Aber es gab so gut wie keine Lehrbücher, es gab kaum Patienten. Also wir haben da echt sehr im Trüben gefischt und vieles einfach aus der normalen Tiermedizin abgeleitet. Im Grunde ist Operieren, sage ich jetzt mal ganz fromm, beim Hund nichts anderes als bei der Schlange. Ich muss halt vielleicht mich ein bisschen
die Organe
anatomisch orientieren. Wir haben viel aus der Säugetiermedizin übernommen. Also wir ist übertrieben. Ich war ja damals noch so ein ganz kleiner, junger Spund. Im Grunde war das Frau Dr. Kölle und Frau Dr. Oltmann, die hier...
Petra Kölle.
Die hier ja quasi das Ganze mit initiiert haben. Und Petra war da super, weil sie eben immer auswendig wusste, Katzen vertragen das nicht und das ist ein schöner, ein schöner Hinweis, weil was Katzen nicht vertragen, vertragen die meisten Reptilien dann auch nicht. Aber wenn ich so an Narkosen denke, wenn ich an Dosierungen denke, da gab es nichts. Also wir haben...
Das war Try and Error, oder?
Ja, war so. Aber jede Medizin fängt so an und wir waren recht gut. Wir haben jetzt also nicht sehr viele Patienten umgebracht. Eigentlich eher sehr wenige und haben die meisten gut wieder hingekriegt. Und für mich war halt gut, dass ich im Grunde aus der Terroristik kam. Also, dass ich mich mit Verhaltensweisen von Tieren beschäftigt habe, mit ihrem Lebensraum und ihrer Ernährung. Und damals muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Tiere sind krank geworden, weil in der Haltung was nicht gestimmt hat, weil man irgendwelche Futtermittel verwendet hat, die verfügbar waren. Es gab damals keine Fertigfuttermittel, die was getaugt haben. Es gab auch keine guten Lampen, sondern du hast zusammengestückelt. Man hat damals die Tiere mit der Osram Ultra Vita Lux, die eigentlich aus der Humanmedizin kommt, 15-minutenweise UV-Licht gegeben. Also das war noch völlig anders als heute.
Experimentell.
Und
kreativ.
Man muss auch sagen, dass damals die Haltung von exotischen Tieren wirklich völlig anders war als heute. Damals hat man Tiere verbraucht. Und zum Teil Tieren durch falsche Ernährung, durch falsche Pflege eine lebenslange Behinderung zukommen lassen, also verwachsene, rachitische Tiere. Ich kann mich noch an einen Leguan erinnern, der hatte unglaublich aufgetriebene Unterkieferäste, der konnte gar nicht mehr schlucken, weil der zu wenig Kalzium im Futter hatte. Und unser Chef war ja Pathologe und das war unser aller großes Glück, weil wenn ein Patient starb oder wenn Tiere eingeschickt worden
konnte sind, es rausfinden.
Haben wir reingeguckt und wir haben oft stundenlang die Fälle diskutiert. Wir haben jedes noch so eklige Detail in der Hand gehabt und haben es dadurch begriffen. Und da lernst du natürlich schon auch Rückschlüsse zu ziehen und Ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir unterm Strich, glaube ich, richtig gute Arbeit gemacht haben. Wir hatten ein riesiges Einzugsgebiet und da blieben dann natürlich auch immer mehr Tiere übrig und irgendwann, wenn der Ruf erst ruiniert ist, kommen auch die Behörden und sagen, hey, habt da Stelle, könnt ihr? Und so kommst du dann halt auch mal ganz unverhofft zu 60 Klapperschlangen und solchen Dingen.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir, glaube ich, eine Menge Anekdoten noch vor uns, oder?
Ja, klar.
Gibt schon ein paar Geschichten zu erzählen, ja. Oder? Okay. Ja, euer Slogan ist ja auch, Wissen schützt Tiere. Das ist ja aus der Erfahrung praktisch über diese Jahrzehnte jetzt entstanden auch, ne?
Ja, das ist zur Maxim geworden, die mir persönlich auch ganz wichtig ist. Ich finde, Tierschutz ist eine wunderbare Idee. Wenn ich Tierschutz aber nur mit Liebe mache, ohne Hirn, dann liebe ich die Tiere zu Tode. Dann habe ich einen fetten Mops, ich habe eine Katze, der ich 10-mal am Tag die Harnblase ausdrücken muss, was nicht angenehm ist. Oder ich höre dann so Dinge, ist jetzt wirklich echt passiert, wie könnt ihr Spinnen alleine pflegen, die sind doch einsam. Ich habe dann drauf gesagt, ja, kauf ihren Partner. Lecker Mittagessen. Also man gut gemeint und aus Liebe und aus dem Bauch raus gemacht ist nicht immer gut umgesetzt. Und
wie setzt ihr das hier um? Macht ihr auch Unterricht in Schulen oder wie wird dieses Wissen weitergegeben?
Also wir haben ja einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir durchaus auch Beratungsvideos machen. Wir haben auf unserer Homepage sogenannte Care Sheets, wo die wichtigsten Arten beschrieben sind, was brauchen die, was für ein Klima, was für Ernährung und so weiter. Wir haben hier dank des Lehrstuhls für Verhalten und Versuchstierkunde, also das Tierschutzinstitut der Tierärztlichen Fakultät, immer wieder Doktoranden, die dann auch Forschung betreiben. Und wir publizieren sehr viel, auch in Fachmagazinen. Aber das A und O ist, Menschen, die Tiere haben wollen, nicht kurz zu begrüßen, ihnen die Tiere in die Hand zu drücken und zu sagen, viel Spaß, sondern da gibt es Beratung. Ein Kollege von mir macht nichts anderes. Und das halte ich für ganz wichtig. Aber mindestens so wichtig, wie die Menschen aufzuklären, die ein Tier haben wollen oder eins pflegen, ist auch die Öffentlichkeit aufzuklären, weil wir im Moment in einer Situation sind, wo vielleicht ein Stück weit zu Recht die Haltung von Wildtieren in der sogenannten Gefangenschaft hinterfragt wird. Ne? Also es geht los mit der Frage, ist es in Ordnung, Tiere irgendwo in einen Kasten oder in einen Käfig zu stecken? Dann wird immer wieder gesagt, Wildtiere sind völlig anders als Heimtiere. Die muss man quasi wie rohe Eier behandeln und in Watte packen. Das ist völliger Bullshit. Da gibt es ganz viele gut gemeinte Ideen, die aber vielen anderen Dingen widersprechen. Und deswegen haben wir gesagt, uns geht es ausschließlich darum, was wissen wir über die Tiere, was für Bedürfnisse haben sie, wie können wir die umsetzen. Und was können wir da auch fordern? Fordern ist ganz wichtig.
Bei der Vermittlung.
Nicht nur bei der Vermittlung, sondern auch in der öffentlichen Diskussion. Wir müssen ganz klar sagen, es braucht Regeln, es braucht Rahmenbedingungen und die dürfen aber nicht aus dem Bauch kommen, die dürfen auch nicht politisch motiviert sein, sondern die müssen biologisch basiert sein. Und deswegen sagen wir, nur mit Wissen kann ich Tiere schützen. Und das, dafür gibt es dann auch unser Vereinsmagazin, dafür geht der alte Herr Bauer ins Fernsehen und
macht einen Podcast
und solche Dinge, schreibt sich manchmal die Finger blutig. Da haben wir uns die Hosen des Ketzertums angezogen und da fühlen wir uns auch wohl drin. Und mit diesen Ketzerhosen sitzen wir auch ganz bewusst zwischen allen Stühlen. Also wir finden es völlig okay, dass Menschen Tiere pflegen und dass sie auch diesen Wunsch haben. Wir finden es auch völlig okay, dass Menschen nicht auf Hunde stehen oder auf Pferde, sondern eben
Chamäleon.
Echsen. Oder ja. Überhaupt Krokodile toll finden, wenn sie gut pflegen. Und trotzdem muss man, wenn Dinge schief laufen, dagegen angehen.
Ich wollte gerade sagen, was sind denn jetzt so die Gründe, wenn du es jetzt so mal so zusammenfassen würdest? Die Aufklärung wurde ja mit der Zeit immer besser. Aber was sind dann die Gründe, warum die Tiere abgegeben werden?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen weg von der Idee, dass bei uns nur Tiere abgegeben werden. Wir funktionieren zwar grundsätzlich wie jedes Tierheim. Also wenn Bürgerin X und Bürger Y sagen, wir haben jetzt ein Alter erreicht, wo wir uns nicht mehr um unsere Tiere kümmern können. Oder wenn ganz häufig Begründung der Partner auf und davon geht und die Tiere stehen lässt. Oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder wenn es zu teuer wird. Oft denkt man ja auch nicht die Dinge zum Ende. Dann kann man Tiere, wenn wir Platz haben, natürlich auch privat bei uns abgeben. Aber unsere Hauptaufgabe ist nicht, als Tierheim für Lise Müller und Otto Normalverbraucher zu fungieren, sondern wir sind primär dafür da, dass wir behördlich weggenommene oder aufgefundene Tiere aufnehmen. Also die Tiere kommen entweder aus Tierschutzfällen oder sie kommen aus Artenschutzfällen, also wenn Tiere illegal geschmuggelt werden, wenn sie illegal gehalten werden. Ganz häufig kommen Tiere vom Zoll oder mittlerweile dank der tschechisch-bayerischen Grenze von der Autobahnpolizei, Schleierfahndung und so. Oder wenn halt mal wieder irgendein Vollpfosten am Flughafen mit einem Alligator im Koffer aufgegriffen wird, die Tiere kommen zu uns. Und das ist unser Hauptjob. Die nächste Gruppe von Tieren, die zu uns kommt, sind Fundtiere. Ein Fundtier wird rechtlich genauso betrachtet wie eine verlorene Geldbörse. Das heißt, auch ein Tier muss 6 Monate für den Besitzer quasi präsent gehalten werden. Das kann ich jetzt auf dem Fundbüro schlecht machen. Es gab eine Zeit lang so die Idee, man bringt so ein Fundtier dann zur Polizei. Das ist natürlich eine super Idee. Ausnüchterungszelle voller Fundtiere oder so. Also bringt auch nichts und das machen wir. Wir gehen aber auch, und das ist vielleicht so ein kleiner Anteil, mit Behörden zum Beispiel zu Haltern, die im Verdacht stehen, illegal gefährliche Tiere zu halten. Und da kann es dann halt auch mal sein, du kommst mit einem Schäferhund großen Affen nach Hause oder du kriegst nachts einen Anruf, mockst dann Puma, weil irgendein, ich will jetzt nichts Böses sagen, ein naives Menschlein dachte, man kann einen Puma wie eine Hauskatze auf der Couch halten und in Tschechien sind die billig, also fährt er rüber, holt einen. So was passiert einem dann auch, aber das sind Ausnahmen.
Und ihr kümmert euch auch um heimische Tiere, die verunfallt sind zum Beispiel, oder?
Ja, das hat wieder mit unserem Berufsethos zu tun. Mhm. Als ich jung war, ist ja schon lange her, hat man verletzte Wildtiere als Tierarzt ehrenamtlich versorgt. Waren auch nicht so viele, muss man dazu sagen. Und das haben wir weitergemacht. Wir haben gesagt, wenn ein heimisches Tier, also jetzt ein Frosch, der angefahren wird, eine Kröte, die vom Waschbären verletzt wird, eine Ringelnatter, auf die irgendein Depp mit dem Stecken draufhaut, weil er denkt, es ist eine todbringende grüne Mamba. Die Tiere versorgen wir, wir operieren die auch, wenn es ist, wir pflegen die gesund und wildern die wieder aus. Und das hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass wir ja auch Dienstleister für die Öffentlichkeit sind im Sinne von Feuerwehr ruft an, wir haben einen Einsatz, da ist eine Schlange im Keller, dann sage ich, okay, schickt mir ein Foto und meistens ist es dann eine Ringelnatter, das war jetzt in den heißen Sommern ganz oft so, dass die irgendwo Kühle gesucht haben und dann kann man die direkt wieder freilassen oder sie kommen dann eben mit der Feuerwehr angeliefert und wir gucken dann, dass wir die wieder freilassen können. Und da wir da so viel Info eigentlich gekriegt haben über die Jahre, haben wir gesagt, wir wollen das auch auswerten. Ich möchte gerne wissen, wo sind in München die lauschigen Ecken, wo du als Kreuzotter noch ein Leben führen kannst, ohne, was weiß ich, von Badegästen an der Isar gleich gemeuchelt zu werden. Wo gibt's Bereiche, wo es noch Laubfrösche gibt und das Stadtgebiet ist relativ wenig kartiert, das wollen wir jetzt machen. Und wir wollen dann eben auch versuchen, den Tieren Unterstützung zu geben. Also Unterstützung im Sinne von, lieber Gartenbesitzer, wäre es okay für dich, wenn du einen Laubhaufen im Herbst duldest für die Kröten, die da leben? Oder kann man
Ich habe ja einen Garten, habe ich dir erzählt. Mhm. Die gehen in den Laubhaufen?
Ja, wie die Igel.
Wie die Igel?
Ja, oder in Totholz.
Mhm. Ich habe einen Totholzhaufen.
Sehr schön.
Mhm. Ja, es ist ein Landschaftsschutzgebiet, wo ich bin, und ich habe einen Naturgarten-zertifizierten. Da ist das einer der Eckpunkte, sage ich jetzt mal. Mhm. Totholzhaufen, ja. Und so ein paar Punkte.
Dann neige ich in Verehrung mein Haupt.
Dankeschön. Bitte. Machen aber auch immer mehr, also von der Gartenanlage, also es geht jetzt immer mehr weg von diesem, man hat einen Schrebergarten, weil man sein Gemüse anpflanzt, sondern es geht jetzt wirklich mehr um Artenschutz mittlerweile. Mhm. Ja,
ja, ist auch ein guter Plan. Ich denke, wir haben gerade in der Stadt, also in den Städten in Deutschland, mittlerweile eine höhere Biodiversität als auf dem sogenannten Land. Also weil einfach Landwirtschaft der Biodiversität ein bisschen entgegensteht. Die Bauern machen ja Gott sei Dank viel jetzt. Aber gerade so die Tiere, die für uns spannend sind, leiden natürlich sehr drunter. Wenn ich Kreuzottern schützen will, muss ich bei den Kellerasseln und den Käfern anfangen, weil die werden wieder von Fröschen gefressen und die junge Kreuzotter braucht Frösche. Also das genau, ist immer das ist so eine Kette von Dingen. Ich kann also nicht quasi die Spitze der Nahrungskette lieb haben wollen und die Nahrung vergessen. Mhm. Und da gehört einfach ein diverses Umfeld dazu.
Ja, ja, also es sind eine ganze Menge an Aufgaben, das muss ja alles gestemmt werden. Wie viele Mitarbeiter habt ihr hier?
Viel zu wenige. Also wir haben im Moment 20 angestellte Mitarbeiter. Mhm. Das ist ein ganzes Rudel Tierärzte, weil wir sehr viele kranke Tiere haben. Wir haben sehr viele Tiere in Quarantäne, aber die Tierärzte machen alle als Hauptjob noch was anderes. Ne? Also ich bin gelernter Tierarzt, mache aber gar nicht mehr viel Tiermedizin, weil ich mich ums Geld kümmern muss, ich muss mich um den Neubau kümmern.
Du machst die Formulare.
Ich muss mich um die Wehwehchen des Personals kümmern, ich muss mich um Streitigkeiten kümmern, ich muss mich um die Presse kümmern und Podcasts machen, was im Übrigen Freude macht. Und da ist gar nicht mehr so arg viel Tierarzt. Ne? Also ich habe eher so den Zoodirektoren-Job gerade. Meine Kollegin, die Sabine, ist primär in der Tiermedizin, aber auch in der Verwaltung tätig.
Sabine Öffner, ne?
Genau. Mhm. Und somit kann man diesen Besatz an Tierärzten vielleicht ein bisschen lockerer sehen. Wir haben im Moment 8 Zootierpfleger, was bei etwa 3000 Tieren an 3 Standorten richtig wenig ist. Leider darf ich nicht so einstellen, wie ich das möchte, weil das Teil unserer Förderung ist. Und wir sind jetzt gerade schwer am Kämpfen, dass wir eben mehr
Geld
Personal. Na, um Geld geht es gar nicht. Es geht nur darum, ein Go zu kriegen. Herr Bauer, du darfst, wenn du es finanzieren kannst, jemand einstellen. Und das dürfen wir im Moment nicht, weil das unser Förderbescheid nicht hergibt. Aber wir sind dran. Ich hoffe auch, dass da demnächst.
Da möchte ich auch nicht vergessen an der Stelle, dass wir oder dass ihr auch auf Spenden angewiesen seid, ne? Und findet ihr die Adresse auf der Webseite. 1 Euro ist okay, 10 auch.
Ja, wir nehmen auch 100 oder eine Erbschaft, da habe ich auch kein Bauchlimit. Spenden ist natürlich im Tierschutz ein Thema, wo du nicht drum rumkommst. Ich habe mir da am Anfang sehr schwer getan. Meine Oma hat immer gesagt, Gelbur bettelt wird nett. Und ich bin so erzogen worden, das ist schwierig. Mittlerweile sage ich mir, nee, ich bettel nicht. Ich kriege Unterstützung von Menschen, die es schätzen und die uns helfen wollen für die Arbeit, die wir leisten. Und das finde ich ganz wichtig, weil wir mittlerweile europaweit tätig sind. Also wir arbeiten auch mit anderen Tierschutzorganisationen zusammen, die nicht deutschen und nicht süddeutschen Tiere sind, die wenigsten, das muss man auch sagen. Aber wir kooperieren mit sehr vielen anderen Tierschutzverbänden. Wir nehmen auch Tiere aus Griechenland oder sonst wo auf, wenn es dringend notwendig ist. Wir sind aber auch politisch sehr aktiv und ich denke, das darf man durchaus unterstützen, ohne dass man jetzt als Schnorrer sich fühlen muss. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ganz oft sind die Spenden das Zünglein an der Waage, ob der Laden laufen kann oder nicht. Das muss man ganz, ganz klar so sagen und an der Stelle auch wirklich aus vollem Herzen Danke sagen für jeden, der uns da unterstützt. Aber da kann man vielleicht gerade mal noch kurz den Kreis schließen, wie viel Geld brauchen wir im Jahr und wo kommt das her? Also wir sind
die Energiekosten steigen, ja. Die Tiere sind wechselwarm, die ja. Viele brauchen hohe Temperaturen. Wie funktioniert das?
Ja, ich meine, es ist nicht nur Pacht- und Mietkosten, die wir haben, wobei wir hier in der Uni Miet- und Nebenkosten frei logieren, was also echt Luxus ist und wofür ich der LMU auch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Sonst wären wir bei noch viel, viel mehr Geld, das wir brauchen. Aber wir haben ja auch festangestelltes Personal. Du kannst das in der Größenordnung ehrenamtlich nicht machen. Und du brauchst gut ausgebildete Mitarbeiter, weil wir haben nun mal Affen, wir haben Raubkatzen, wir haben Giftschlangen, wir haben Krokodile. Da schicke ich doch keinen Azubi rein, dann kommt der nur noch... Da sage ich, helf
gerne mal einen Tag mit.
Genau, also das funktioniert nicht und das sind natürlich immense Summen. Im Moment brauchen wir ca. 1,2 bis 1,5 Millionen Euro im Jahr, was noch relativ bescheiden ist, muss ich sagen, eben weil uns die Uni so hilft. Etwa 20% dieses Geldes kommt vom Staat als institutionelle Förderung. Da ist der Freistaat Bayern durchaus einer der wenigen Bundesländer, der sagt, ja, ich unterstütze auch abgefahrenen Tierschutz, aber der Rest muss erwirtschaftet werden. Und davon ist ein großer Teil Spenden, aber auch Erbschaften. Also wir haben jetzt nicht wie ein normaler Tierschutzverein jedes Jahr eine Erbschaft, das wäre übertrieben, aber durchaus ab und zu. Und den Rest müssen wir erwirtschaften. Das heißt, wir leben davon, dass Behörden Tiere wegnehmen müssen und bei uns einstellen. Dafür schreiben wir eine Rechnung. Wir schreiben auch Rechnungen für die tierärztlichen Leistungen, die wir erbringen, aber auch für unsere Expertise, wie es immer so schön heißt. Das heißt, wir beraten die Behörden. Und das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, diese Beratung gipfelt nicht immer darin, dass wir Tiere mitnehmen, sondern ganz häufig beraten wir die Behörden auch dahingehend, wie kann ich direkt vor Ort eine Lösung finden. Und ich kann mich an viele Begehungen erinnern, wo eigentlich die Behörde eher skeptisch war und wir nur drin standen und gesagt haben, hier gibt es nichts zu kritteln, lasst die Leute in Ruhe. Also wir sind auch eben durchaus pro Tierhalter und versuchen, sinnvolle Lösungen zu finden. Was wir auch machen, ist, dass wir natürlich ein paar Dinge im Laufe des Jahres verkaufen. Wir haben eine tolle Kooperation mit, das muss ich jetzt sagen, mit Espero, die wirklich komplett nachhaltige Kleidung herstellen und die für uns quasi print-on-demand-mäßig.
Und schick ist es auch, habe ich schon gesehen.
T-Shirts und Sweatshirts und sowas macht, die ich ganz knuffig finde. Da kriegen wir natürlich einen Teil des Erlöses. Wir haben Bücher geschrieben, die wir im Eigenverlag veröffentlicht und auch verkauft haben. Wir haben Mitgliedsbeiträge, da kommt ein bisschen rein, wobei der Verein sehr klein ist. Wir haben, glaube ich, 450 Mitglieder, das ist nichts.
Also Leute, werdet Mitglied hier.
Yes, seid herzlich willkommen und ihr müsst euch auch kein langweiliges Vereinsleben mit Grillabenden antun. Das gibt's bei uns nicht.
Was? In Kelonia gibt es da keine lustigen Grillabende?
Es gibt ab und zu mal Grillabende, aber man muss ja auch sagen, Kelonia ist ja nun nur gepachtet und da wohnen Menschen. Das heißt, wir können da nicht Party feiern, das wäre auch für die Tiere nicht okay. Und wir machen ab und zu mal ein Grillen fürs Personal, das finde ich ganz wichtig.
Kelonia ist nur gepachtet und deswegen gibt es ja auch Pläne für die Zukunft jetzt mit neuen Räumlichkeiten.
Ja, die gibt es schon ganz, ganz lang. Also die begleiten mich eigentlich, seit wir als Verein die Auffangstation betreiben. weil dieses Gebäude hier in der Karlbachstraße
platzt aus allen Nähten, kann ich bestätigen.
Ja, es ist aber vor allem baufällig. Mhm. Und wenn dir die Türstöcke wegfaulen in Räumen, wo du Schlangen pflegst, könnte das mal zu einem Besuch in der Nachbarschaft führen. Mhm. Wenn die Decke runterkommt und die Elektroleitungen eigentlich so sind, dass du jeden Tag dreimal dich bekreuzigst, wenn in der Früh die Hütte noch steht, dann muss man was Neues machen. Und wir haben halt auch das Problem, durch die drei Standorte mit dem wenigen Personal
Fahrerei,
du, ist ne? das echt Stress. Mhm. Und wir wollen einfach eine bessere Tierhaltung, wir wollen aber auch eine pflegerfreundlichere Tierhaltung, weil die Pfleger müssen hier, die Räume sind von der Fläche klein, aber hoch, ständig auf Leitern fetzen und das ist nicht gut. Und deswegen planen wir eben schon lange, eine moderne Tierhaltung hinzukriegen, die aber auch die Möglichkeit viel besser gewährleistet, dass Menschen ungeführt vielleicht durchlaufen können, wie im Tierheim. Wir brauchen einfach Freigehege, Außenflächen. Auch das ist ein Thema, das wir so nicht leisten können.
Das ist hier nicht möglich, ne?
Und weil du Energie angesprochen hast, wir wollen energieneutral werden. Das heißt, kein eigenes Kernkraftwerk, sondern...
Aber jetzt verrat doch kurz, es ist was geplant in Neufahrn.
Ja,
es ist. Und es wird von der Regierung Bayern finanziert.
Genau, da gab es vor 10 Tagen etwa einen Ministerratsbeschluss. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank in den Landtag und ins Kabinett, dass gebaut werden soll, dass man auch die Baukosten auffängt, weil wir hatten ganz lange einen Deckel von 10 Millionen. Das war nicht planbar. Also wir mussten dann ganz wichtige Dinge wegstreichen. Und das können wir jetzt, so Gott will, realisieren. Wir müssen jetzt die Feinplanung noch machen und dann natürlich auch den Förderbescheid abwarten. Und dann können wir einen Großteil dessen, was wir brauchen, bauen. Also fertig ist es dann noch nicht, aber ein großer, wichtiger Teil ist dann geschafft. Wird vermutlich so 15, 16 Millionen kosten. Das ist echt eine Summe Geld, gerade auch wenn man als Steuerzahler das hört. Aber die Tiere sind nun mal da, die schaffen wir nicht an, die holen wir nicht in Afrika, sondern das sind Tiere, die Probleme machen. Die müssen genauso wie Hunde und Katzen in den Tierheimen aufgefangen und untergebracht werden. Und weil wir eben zum Teil staatliche Aufgaben erfüllen oder Erfüllungsgehilfen sind, ist der Staat da Gott sei Dank so weit, dass er sagt, wir sind da auch in der Pflicht und wir helfen da. Anders wäre es nicht möglich. Aber kurz zur Energie nochmal.
Genau,
wir wollen
CO2-neutral wird das, ne?
Über Photovoltaik und Wärmepumpen, also auch Tiefenwasserwärme, völlig
autark,
ohne Heizung und ohne zusätzliche Energie auskommen. Wir haben das mehrfach durchrechnen lassen, das klappt. Das heißt, wir stellen da ein, ich glaube, ziemlich riesiges Gebäude hin mit 3.500 Quadratmetern für exotische Tiere, die es warm brauchen, ohne Strom von außen zu beziehen. Und da bin ich sehr stolz, weil Naturschutz funktioniert halt auch nur, wenn du dich nicht nur um einen Part kümmerst, sondern das Ganze im Auge behältst. Und aus dem Grund wollen wir dann auch eben renaturieren, die Außenflächen. Also das soll wieder wie eine Schotterheide werden.
Mit Eidechsen.
Mit Eidechsen, aber auch mit Kreuzottern und was da so hingehört. Und von selber kommt, ist herzlich willkommen. Ansonsten wird es die Tiere in Freigehegen zu sehen geben. Mhm. Es wird
2026 wäre das hier realistisch.
Könnte klappen. Ja. Also ich hoffe, dass bis ich in 10 Jahren in Rente gehen muss und freiwillig weiterarbeiten werde, im Übrigen, dass das Ding steht und dass es eingeweiht ist. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass die Menschen im Landtag, die uns jetzt geholfen haben, auch alle noch ein Champagner kriegen und noch in Amt und Würden sind. Also es sollte möglichst zügig gehen und dann gibt es die große Party.
Ich drücke die Daumen, ich hoffe, ich bin auch dabei.
Selbstverständlich.
Markus, wichtig, ganz wichtig ist ja die Vermittlung hier. Mhm. Ne? Und deswegen wollen wir jetzt am Schluss von jedem, von jeder Podcast-Folge immer ein Tier vorstellen, wo du sagst, ja, das ist ein Langzeitinsasse oder ein Problemfall, mhm, oder wen hättest du denn da im Angebot?
Also ich hätte da jetzt stellvertretend für ganz viele Individuen den Kali.
Der Kali?
Ja, und unsere Tiere kriegen, wenn sie Namen kriegen, häufig Namen, die mit demselben Buchstaben anfangen wie der Artname. Und Kali ist ein Königspython.
Keine Kakerlake, okay.
Nein, wir haben davon mehrere Dutzend.
Mehrere Dutzend?
Ja, weil Königspythons sind recht beliebt und es gibt da so Modeströmungen, dass man die in ganz besonderen Farbschlägen und Musterungen züchtet und was halt nicht so toll ist, fliegt raus. Rausfliegen heißt, landet entweder als Futtertier irgendwo oder über Zwischenschritte bei uns.
Von Privatleuten?
Also die, Züchtern.
Ja?
Aber Privatleute holen sich häufig auch erst einen normalen, wildfarbenen und switchen dann irgendwann um auf die Mutanten und dann sind die wildfarbigen Tiere sind.
Was gibt's da für Farben?
Ja, die gibt's in Weiß, die gibt's in Cremefarben, die gibt's mit feinem Muster, grobem Muster, mit einem weißen Fleck irgendwo. Also ich warte nur drauf, bis es sie kariert und gestreift gibt. Einige dieser Morphen sind krank, kommen krank zur Welt, sind einfach aufgrund ihrer Färbung behindert. So mit Qualzuchten und eigentlich verboten.
Mhm.
Aber was für uns die Massentiere, die Problemtiere sind, sind die normalen, wildfarbenen Tiere.
Der Kali ist normal.
Der Kali ist ganz normal. Okay. Er ist einfach wunderschön braun, gelb und schwarz und sieht so aus, wie die Natur ihn vorgesehen hat. Und die will keiner. Die werden bei uns Asbach uralt. Und
wie alt?
Naja, so 20 Jahre können die schon werden.
Weißt du, wie alt der Kali ist?
Nein, das kann man nicht, wissen wir kann man häufig das, nicht, weil es okay, ganz oft Tiere sind, die ausgesetzt worden sind oder abgehauen, mhm, sind oder die du aus einer Beschlagnahme kriegst. Und man darf sich das nicht vorstellen, man geht irgendwo hin und räumt so einem Züchter die Tierräume aus und dann erzählt der einem beim Kaffee und Kuchen noch, der Kali ist seit 12 Jahren bei, mhm, mir, den habe ich von meiner Oma gekriegt.
Mhm.
Das ist Bullshit, ja, mhm, da ist in der Regel sehr viel Aggression im Spiel und du kannst nur sagen, das Tier ist erwachsen oder nicht. Wenn es dann rappelig wird, kann man auch sagen, es ist ein altes Tier oder gar ein sehr altes Tier, aber mehr geht nicht.
Mhm. Okay.
Aber da wären wir sehr, sehr dankbar, weil es sind eigentlich Schlangen, die man mit nicht allzu großem Aufwand pflegen kann.
Es sind auch nicht gefährlich.
Nein, es sind zwar Riesenschlangen, aber mit 1,20 Meter sind es schon große Tiere. Für mich sind die immer ein bisschen presswurstartig, weil sie halt jetzt nachtaktiv sind und eher so meine Statur haben, also zu frohwüchsig in die Breite und nicht in die Länge. Und es sind eher gemütliche Schlangen. Und wenn man eben damit leben kann, dass so ein Tier auch mal eine Woche versteckt bleibt, dann sind die in Terrarien sehr, sehr gut zu pflegen. Die Tiere,
wie groß muss das sein für so eine?
Ich würde Python für einen Erwachsenen Königspython schon 1,50 Meter mindestens mir wünschen.
Mhm.
80 tief, 80 hoch. Je höher man es macht, umso schöner kann man es gestalten. Mhm. Königspythons sehen zwar sehr unsportlich aus, können aber gut klettern und liegen auch wirklich gerne mal oben. Es gibt immer so das Gerücht, die fallen runter und tun sich weh. Nee, die können schon auch mal auf den Ast hoch und machen das auch ganz toll. Man braucht gute Beleuchtung, man braucht ein gutes Klimamanagement. Das können wir hier gar nicht so vertiefen, aber es sind Schlangen, die gutmütig sind, die auch lernen, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal angefasst wird, also die zahm werden, die keine Gefahr darstellen und die man eben mit einer guten Beratung im Vorfeld, die wir auch anbieten.
Ich wollte gerade fragen, wenn man sich jetzt für den Kali interessiert, dann ruft man hier an oder man schickt eine Mail und kommt vorbei, oder?
Wenn man einfach vorbeikommt oder einfach anruft, hat man ganz schlechte Karten.
Ah.
Also einfach, weil das von der Organisation her nicht also machbar ist. Wir haben auf unserer Homepage, ich möchte ein Tier übernehmen, kann man da anklicken und da gibt es einen.
Wie heißt nochmal die Adresse, Markus?
www.reptilienauffangstation.de.
Ganz einfach.
Und zwar alles klein geschrieben, ohne Bindestrich.
Okay.
Fertig. So, und da gibt's, ich möchte ein Tier übernehmen und bei, wenn ich da drauf gehe, komme ich auf einen Fragebogen. Da gibt's auch so Fragen, die uns ganz wichtig sind. Hast du in irgendeiner Form Erfahrung mit so Tieren? Bist du also sachkundig? Mhm. Und wenn nicht, musst du dich beraten lassen, anders geben wir ein Tier nicht raus. Mhm.
Okay, ja, dann hoffe ich, dass der Carly jetzt Anfragen kriegt. Und
Carly und all die vielen anderen,
und die vielen Carlys, anderen Carlys,
die bei uns hier auf ein gutes neues Zuhause warten. Ja.
Und ich hoffe, ihr seid auch ab sofort jeden Monat am ersten Samstag bei unserer neuen Folge dabei. Und am besten ihr abonniert sofort unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst.
Das würde ich auch ganz toll finden. Also guckt nicht nur unsere YouTube-Videos, sondern lauscht auch unseren Podcast. Und wenn ihr nur halb so viel Spaß dabei habt wie ich gerade, dann wird's richtig toll.
Ja, Markus, ich sehe schon, das wird eine verdammt spannende Podcast-Reihe und ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen hier in der Reptilien-Auffangstation.
Ich mich auch und ich freue mich vor allem auf euch, auf neue Geschichten aus der Anstalt, ich euch mit Wonne erzählen werde.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.